das alles zielt ab, die Balance der Spannung zu verändern.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fehmarr. Ich bin Sascha Weigel, begrüße dich zu einer neuen Folge. Die heutige Folge beschäftigt sich mit einem Konzept aus der Transaktionsanalyse, einem Beratungsverfahren, einem Konzeptverbund, das im Zuge der humanistischen Psychologie schon vor ein paar Jährchen von Eric Byrne entwickelt wurde. Und dort ist ein interessantes Konzept, das nennt sich die 8 Interventionstechniken von Eric Byrne. Und über diese Interventionen möchte ich mich heute mit einem Experten auf diesem Gebiet unterhalten. Ich begrüße hier im Podcaststudio ganz herzlich Matthias Sell. Hallo Matthias.
Hallo, guten Tag.
Matthias, heute geht es um Transaktionsanalyse im engeren und engsten Sinne. Du bist lehrender Transaktionsanalytiker und ich darf so sagen, einer der ganz alten Hasen auf diesem Gebiet, ohne dir zu nahe zu treten.
Ja, ja, alles in Ordnung.
Matthias, erzähl doch, bevor wir so uns dann das Konzept genauer angucken, so ein bisschen deinen Wertegang, deine Zeit so im Kontext und mit Transaktionsanalyse. Du hast ja in Hannover dein Institut, das auch als TA-Institut ausgeflaggt ist und war lange Zeit, also eine Anlaufstelle für viele, viele Transaktionsanalytiker.
Ja, das stimmt. Da ist schon eine Menge Leute auch ausgebildet. Ich mache das schon seit 40 Jahren und ich bin ja auch Lehrender für alle Felder.
Das ist auch eine Besonderheit, ne? Da gibt es, glaube ich, nicht viele, wenn ich so sagen darf.
Ja, das stimmt. Und es gibt auch noch eine Besonderheit, dass ich im Grunde genommen die Prüfung, die lehrende Prüfung auch zweimal gemacht, nicht weil ich da durchgefallen bin, sondern weil ich für die Psychotherapie die Prüfung gemacht habe und für die Organisationsbereichung auch gemacht.
Und damit eben für alle Arbeitsfelder tätig.
Ja, natürlich die anderen beiden, die Pädagogik und auch die Beratung habe ich dann ergänzt.
Das heißt, vielleicht für diejenigen, die mit TA nicht so vertraut sind, das Arbeitsfeld Organisation, das Arbeitsfeld Psychotherapie, das war der Ausgangspunkt wahrscheinlich auch bei dir. Du bist Psychotherapeut im Ausgangspunkt?
Ja, ich bin Gruppenanalytiker eigentlich in der Basis gewesen und habe dann die Transaktionsanalyse dann sozusagen da drauf gesattelt.
Die anderen beiden Arbeitsfelder wären noch Pädagogik und Beratung im weitesten Sinne.
Das hängt damit zu tun, weil ich leite halt das Institut INITA seit 40 Jahren, wo einfach Erwachsenenbildner, Coaches, Supervisoren, Führungskräfte einfach qualifiziert werden und natürlich auch Psychotherapeuten, tiefenpsychologisch.
Ich glaube, es wird später dann nochmal eine Bedeutung haben, wenn wir uns das Konzept anschauen, das ja ursprünglich therapeutisch entwickelt wurde, also im therapeutischen Kontext. Und die Frage wird dann auch sein, für mich und auch für heutige TAler, inwieweit ist es adaptierbar und anwendbar auf ganz andere Kontexte? Und was können wir da nutzen und was lohnt sich eher zu belassen? Aber zunächst mal so, vielleicht TA in den Anfängen. Du sagst, du machst seit 40 Jahren dein Institut in Hannover. Wie bist denn du sozusagen in die Spuren der TA gekommen, wenn du ursprünglich Gruppenanalytiker warst, was nicht weit weg ist von der TA, wenn ich vermute.
Das stimmt. Und ich wollte auch in den, das sind ja die 70er Jahre, das ist ja sehr früh schon, da war die DGTA gerade so gegründet worden in Deutschland. Und es waren die Amerikaner, die kamen immer nach Deutschland und haben dann irgendwelche Methoden vorgestellt. Und da kam unter anderem auch die Transaktionsanalyse und dann kennt man das und dann sagt, oh, was ist das denn interessant? Und dann wird man von Freunden eingeladen. Dann habe ich das kennengelernt und dann habe ich das lieben gelernt.
Was war denn für dich das Interessante, wo du sagst, das ist ja was ganz Neues?
Ja, dass der Byrne so eine Verbindung zwischen sozialpsychologischem und tiefenpsychologischem Denken immer hatte. Der ist nicht abgeglitten sozusagen nur noch in die Sachlichkeit, sondern der hat immer versucht, die Kommunikation der Menschen untereinander, auch die inneren Motive zu verstehen. Deshalb ist die Psychotherapie bei ihm natürlich auch die Basis und dementsprechend kann man auch heute sagen, die ganze Wissenschaft und die Forschung über das, was die Menschen miteinander kommunizieren, wird natürlich bei dem Psychotherapeutischen am intensivsten beforscht und das sind natürlich alles Ergebnisse, die natürlich bei der Beratung oder in der Supervision oder in der Führung, auch in den Firmen, spielt das eine große Rolle. Natürlich auch in Gruppen.
Das klingt jetzt für den ersten Moment nicht so danach, dass du einen Mangel und ein Problem gesehen und erlebt hast in deinem Berufsanfängen und dann die TA so ein Lösungsansatz war, der herbeigesehnt werden musste, sondern die war halt da, du hast interessiert dich mit neuen Methoden beschäftigt und dann ja, bist da hingeblieben.
Transaktionsanalyse konnte man sehr gut mit den Erfahrungen und dem Gelernten gut verbinden. Da ist die Transaktionsanalyse sehr offen und lässt auch das Denken hinzu. Also man muss jetzt nicht plötzlich neu denken komplett, sondern man kann das verbinden und kann das integrieren. Also das Konzept der Ich-Zustände ist ja auch nicht von Bern selber, sondern das ist ja durchaus von einem Schweizer Psychoanalytiker entwickelt, dem Federn. Und es gibt auch andere, die schon so darüber nachgedacht haben. Insofern ist das nicht so fremd.
Ja, vielleicht, weil ich da wirklich aus einer anderen Generation komme. Und wenn du sagst, in den 70ern hast du das kennengelernt, da habe ich gerade mal das Licht der Welt erblickt. Und das war schon die späten 70er. Und vielleicht ist das eine Zeit, die ich mir gar nicht so vorstellen kann, wenn du sagst, das Besondere ist diese Offenheit und Anschlussfähigkeit, weil ja heutzutage alles holistisch, integral, ganzheitlich und kombinierbar sein muss. In welche Zeit ist denn diese offene TA, anschlussfähige TA eingeschlagen, dass das was Besonderes war?
Naja, das war die Zeit, aus der ging es die Liebe, denn die Encounter-Prozesse, also dass die Menschen zueinander gefunden haben. Die jüngeren Generationen, die haben sich jetzt mehr auf ihren Festivals sozusagen die Liebe gefunden und haben natürlich auch Wege gesucht, wie man das auch neu empfinden kann und auch sehen kann. Also das war auch ein rebellisches Sein gegenüber der alten Zeit. Und es ist auch viel natürlich auch noch eine Verarbeitung des Zweiten Weltkriegs letztendlich immer auch noch. Und dann hat sich das heute ja völlig aufgefeldert, hat sich noch viel mehr Komplexität angereichert.
Also, aber die Schulen sozusagen, die psychologischen Schulen, die Psychotherapiekonzepte, die waren im Übrigen sonst nicht so anschlussfähig, sondern man musste dann, also wenn ich das richtig verstanden habe, immer neu denken lernen oder wenn man da was Neues kennenlernen wollte.
Na, man lernte was Neues. Das Konzept von Byrne mit seinen drei Ich-Zuständen und dieser Aufteilung der Struktur, eine sehr sinnvolle, dass die Vergangenheit in einem Erfahrungsbereich sozusagen aufgespeichert ist, dass man im Hier und Jetzt sozusagen unmittelbar reagiert und dass man natürlich mit Menschen groß geworden ist, mit anderen Menschen, die Eltern, die Lehrer, das integrieren sich dann in einer gesamtinneren psychischen Struktur. Das fand ich schon sehr faszinierend und das ist sehr gut und schnell beobachtbar im ersten Griff. Später stellt sich dann heraus, dass das doch auch komplexer ist. Und dann kommt eine größere Feinheit und eine größere Empathie für die verschiedenen Vorgänge in der Kommunikation.
Lass uns mal diese 8 Interventionen anschauen, die Byrne ja schon als Abfolge und in einer Reihenfolge verstanden wissen wollte und damit so einen kleinen Fahrplan auch hat. Was ist denn so der Ausgangspunkt, wenn man sich dem Konzept nähert, den man beachten muss?
Erstmal vielleicht will ich so sagen, der Byrne hat das in dem Buch Prinzipien der Gruppenhandlung oder Grundentwicklung beschrieben in Seiten von 230 bis 250. Beschreibt er das sehr deutlich. Jetzt muss man verstehen, das führt der Byrne nicht direkt aus. Der hat sich aber sehr stark damit beschäftigt, wie die Energie, die psychische Energie in dem Menschen sich sozusagen bewegt. Wie kommt in diesen drei Bereichen, die ich das gerade schon charakterisiert habe, wo ist denn die Energie? Und er hat immer gesagt, dass das Verspielte, Intuitive ist das Kindliche. Das ist die Quelle letztendlich von Kreativität und aus Zugewandtheit zu anderen Menschen. Und natürlich gibt es auch eine Energie, die im Hier und Jetzt reflektiert, beobachtet, schlussfolgert und so weiter. Und dann gibt es natürlich Werte und auch Normen, denen entlang und einer ethischen Haltung letztendlich entlang sich verhält. Und das muss auch mit Energie bewegt sein. Und wenn Byrne sich jetzt damit beschäftigt hat, ging es immer darum, dass im Grunde genommen die alten Erfahrungen, die der Mensch sich entwickelt hat und als sich entschieden hat, meistens ist das so zwischen 4 und 7 oder 8 in dem familiären Umfeld, entscheiden die Menschen dann für sich ihr Leben zu organisieren, also ihre Psyche, ihre Emotionen, ihre Verhalten, ihre Handlungen. Zum Beispiel mal so ein Beispiel, ich will immer artig sein zum Beispiel. Dann nimmt der Mensch das mit und er nimmt dieses Artigsein, auch wenn man dann groß wird und ist im Beruf und kommt man natürlich auch in viele Konflikte unter Umständen. In der privaten Beziehung, wenn man da immer artig ist, ist das auch nicht günstig. Also da vermeidet man immer Konflikte, das ist auch nicht günstig. Also man stößt an die Grenzen der frühen Möglichkeiten mit der frühen Entscheidung.
Und das hat also Konsequenzen für das, was ich denke, wann und wie ich es denke und auch wie ich mich dann verhalte natürlich dazu. Also wenn genau. Ich sage, ich bin artig, hat das eine andere Konsequenz, als wenn ich sage, ich will einzigartig sein. Und dementsprechend sozusagen ist das, was du mit Energie benennst, anders gelagert und hat eine andere Richtung. Das ist wichtig im Ausgangspunkt, okay.
Genau. Und Byrne hat jetzt interessiert, das beobachtet vielen Gruppenprozessen, also wo er teilweise mit Einzelarbeit in der Gruppe gemacht hat und dann hat dann auch immer beobachtet, die Patienten, wie verteilen die eigentlich ihre Energie? Also wenn die Energie eigentlich immer dem Kind ich verharrt, dann machen die Menschen, wiederholen die gleichen, sind sie immer der nette, brave Junge oder das Mädchen, brave Kind. Das ist dann in den Gruppen nicht angenehm für ihn. Und das fällt natürlich auch auf.
Dieser Punkt scheint mir wichtig zu sein. Byrne macht Einzeltherapie in Gruppen, also mit Anwesenheit anderer, weil diese Person dann anders agiert und reagiert.
Ja, weil die Gruppe drumherum, die spiegelt dann das und teilen ihre Beobachtungen, ihre, man nennt das modernes Feedback. So, das ist aber die hauptliche Arbeitsweise und das haben die anderen auch alle gemacht, also die anderen großen Lehrer der Transaktionsanalyse, Erskine oder Shishiv oder Vanita Englisch, die machen das, haben das auch so gemacht.
So habe ich tatsächlich auch TA kennengelernt, auch in der Gruppe, und ich fand, das macht das einen Unterschied, als wenn man sich halt mit einer Person unterhält.
Ja, das ist es. Weil man könnte, in den Organisationen könnte man das heute, bei der Organisationsentwicklung nennt man das so ein Sounding Board,
ja.
Dass man so eine Reaktion hat auf die Reaktion des Patienten, der mal seine Erlebnisse aus der Vergangenheit dann da schildert und dann haben die Menschen unterschiedliche Gefühle dazu und die können dann empathisch darauf reagieren und dann kann derjenige sehen auch, oh, das ist ja interessant, also das, was ich erlebt habe, das haben andere Menschen auch schon erlebt. Das ist auch so ein Normalisierungsprozess, das nimmt eine Menge Spannung daraus, aus den Erlebnissen.
Ja, das ist wieder eine schöne Brücke von der Therapiegruppe zum Sounding Board, das ist tatsächlich ein schönes Bild.
Und der Byrne, der hat jetzt den Therapeuten halt so an die Hand gegeben, so Interventionsschritten, die Basic Techniques nennt er das eigentlich. Im Deutschen wird das dann immer so wie die 8 Interventionen genannt, ja. Auch im anderen. Mittlerweile ist das so üblich. Und ich will sie einfach mal kurz mal nennen. Und man muss dabei verstehen, dann versteht man das relativ schnell, dass es um die Energie Prozesse geht. Und die ersten 4, also zum Beispiel die Befragung, das dann die Spezifizierung, weil als Reaktion auf das, was gesagt worden ist von dem anderen. Und dann wird konfrontiert, weil jetzt irgendwelche Widersprüche auftauchen, etwas nicht logisch ist oder widersprüchlich ist. Und dann wird eine Erklärung dazu gegeben. Das alles zielt ab, die Balance der Spannung zu verändern bei Byrne. Der möchte gerne, dass die meiste Energie in das Erwachsene-Ich geht und damit im Hier und Jetzt eine sinnvolle, angemessene Reaktion haben will gegenüber dem Braven zum Beispiel, hatte ich das vorhin mal genannt. Ja. In dem entsprechend sind die ersten 4 Schritte eigentlich sozusagen die Lockerung, das Unfreezing, könnte man das mit Levine nennen. Und dann passiert eigentlich erst der Move, wenn man das bei Levine nennt. Ja. Bei Byrne wäre dann so, dass dann die Energie so weit in das Erwachsene gegangen ist, dass dann der Patient, ich bleibe erstmal noch beim Patienten, mit dem erwachsenen Anteilen des Therapeuten so miteinander kommunizieren können, dass das, worum es eigentlich geht, die berichtete Situation, das berichtete Material, so mittlerweile gemeinsam beobachtet werden kann und dadurch logisch und das durchgesprochen werden kann.
Das heißt, mit den ersten 4 kann man sagen, geht da das ja häufig eine Drucksituation ist für Patienten und damit vermutetermaßen Skript fundiert, entweder im im Kind-Ich-Zustand oder im Eltern-Ich-Zustand agierend. Da geht es erstmal nur darum, das Erwachsenen-Ich zu stärken und eine Kommunikation im Hier und Jetzt zu organisieren.
Ja, also die Energie frei zu bekommen, das in den Erwachsenen-Ich, das meistens in solchen Situationen, wenn irgendetwas repetitiv wiederholt wird, dann ist die Energie eben gerade nicht im Hier und Jetzt, sondern die ist verhaftet innerlich irgendwie in der Vergangenheit oder in irgendwelchen Befolgerungen elterlicher Anforderungen zum Beispiel. Und das muss man natürlich freikriegen. Das ist hier durch die Konfrontation. Da muss man im Grunde genommen den Shift der Energie eigentlich hinbekommen.
Und das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, damit der nicht in den falschen Hals gerät. Das wird sozusagen nicht, oder gehen wir die ersten beiden Befragungen, Hervorhebung, Spezifizierung. Also da geht es darum, Material zu bekommen, die Dinge, die problematisch sind und den Kontext darzulegen, was man bei anderen heißt Rapport aufnehmen oder ankoppeln und den Auftrag klären. Aber mit Konfrontation, so habe ich das für mich erlebt, ist ein originär transaktionsanalytisches Verständnis verbunden. Der wird dort nicht konfrontiert mit einer sozialen Norm, die er nicht eingehalten hat. Ne? Also im Sinne von, dein Chef will aber, dass du mehr arbeitest oder deine Familie will aber, dass du anders bist. Sondern was heißt Konfrontation? Vielleicht das nochmal auf den Punkt gebracht.
Hey du, der den Podcast gerade hört. Wir bringen jede Woche eine neue Folge in diesem Podcast auch dir zum Anhören und brauchen deine Unterstützung. Nimm dein Smartphone, hinterlass eine Sternebewertung und einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt und mach andere dadurch aufmerksam auf diesen Podcast hier. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Das stimmt, das machen wir gut gesagt. Das sind die Widersprüchlichkeiten, die derjenige selbst darstellt. Der merkt das teilweise gar nicht, weil er das unbewusst wiederholt. Diese Widersprüchlichkeit, die fällt natürlich den einen in der Gruppe und natürlich dem Therapeuten fällt das so auf. Am besten wäre es, wenn in einem Teamleiter dem das auch so auffiele, dass er das vorsichtig ansprechen kann. Da kann ich später nochmal was dazu sagen. Gibt dann noch ein paar Hinweise. Aber ich wollte erst nochmal gucken, dass wir durch die ganze durchkommen, weil die zweiten vier, da ist jetzt wichtig und das formulierte hauptsächlich in der letzten, dass es da darum geht, dass der Patient eine neue Position findet. Eine neue, noch ungewohnte, vielleicht für ihn auch ein bisschen fremde Situation, weil er jetzt eben Beispiel nicht mehr brav ist, sondern einfach im Hier und Jetzt bleibt.
Was nicht so einfach ist.
Eben, genau. Da ist es manchmal so, dass berichten die entsprechenden Personen, die sagen, das ist doch ganz fremd für mich, plötzlich im Erwachsenen zu sein. Und er macht plötzlich jetzt im Grunde genommen mit dieser neuen Position, die er sich durch Illustration, durch die Bestätigung, durch den Therapeuten und auch durch die gemeinsame Interpretation des Materials oder der Szenen dann dazu gefunden hat, dass man eine Kristallisation letztendlich findet, dass er eine neue Entscheidung trifft und eine neue Position findet. Deshalb nennt man das die Interpositions. Das ist die Zentrierung dann nachher der Energie auf einer neuen Entscheidung. Im Grunde genommen ist jetzt die ersten vier, ist sozusagen die Analyse eigentlich der früheren Entscheidung und die vier letzten sind eigentlich die neue Entscheidung. Dazu haben andere das später auch so genannt.
Die haben daraus eine ganze TA-Schule gemacht, die neue Entscheidungsschule. Genau. Aber jetzt wird mir nochmal deutlich, weshalb es diese zwei Stufen der Deutungen gibt. Einmal diese transaktionsanalytische Erklärung, die in den ersten vier, in der ersten Stufe praktisch gegeben wird und in der zweiten Stufe nochmal eine erlebnisgeschichtliche, eine lebensbiografische Deutung und die dann verhelfen soll, sich wirklich neu zu positionieren, weil man halt drüber hinausgewachsen ist.
In der Interpretation leitet das sozusagen mit der Kristallisation ein. Also indem mit der Therapeut, mit dem Patienten, die entsteht jetzt plötzlich und versteht sich, warum er früher sich entschieden hat, brav zu bleiben. Weil da konnte er die Beziehung zu seiner Mutter und zum Vater gut organisieren. Da gab es keine Konflikte. Und dem hat er sich entschieden, brav zu sein. Das hat er damals eine Position gehabt. Das war für ihn am angenehmsten. Und diese Analyse, dass das für die damalige Zeit sinnvoll war und ganz logisch ist, dass das aber heute nicht mehr logisch und nicht mehr sinnvoll ist. Dieser kontrastive Abgleich, das ist in der Kristallisation dann letztendlich gezugfügt und zentriert worden.
Haben wir praktisch bei 8 Interventionen letztlich 2 Stufen, die ziemlich klar vor Augen liegen. Ne? Zunächst mal die unmittelbare Bedrängnis einer Notsituation, die in die Therapie geführt hat, aufzulockern, und dann geht eigentlich die Arbeit los, eine Neupositionierung.
Da gibt es noch ein paar weitere Erläuterungen, die schon sehr wichtig sind, die oft auch in der TA-Welt gar nicht mehr so bekannt ist, die mir aber wichtig sind. Ja. In dem Artikel schreibt er noch länger und schreibt auch später noch, er sagt noch andere Interventionen, also zum Beispiel die Unterstützung oder die Beruhigung oder die Überzeugung oder die Ermahnung. Das sind alles Kategorien, die Spannung herauszunehmen aus diesen Prozessen. Deshalb ist die ersten 4 sehr wichtig. Was er auch noch sagt, ist, dass er die Kraft, also die therapeutische Kraft, oder sagen wir, wenn man ein Team nehmen würde, wäre das die Teamkraft, dass man die nutzen soll, dass man lernen muss, wie man sich organisieren soll, dass man erstmal vielleicht erstmal analysiert, bevor man sich entscheidet zum Beispiel. Und dass man auch die Kriterien für das Handeln genauer anschauen müsste. Also bei den letzten Interpretations, also bei der Interpretation, da macht man mit dem Patient, mit dem Therapeuten, wie sieht das denn eigentlich aus? Was sind denn das für Kriterien für das Handeln? Natürlich sagt dann der Therapeut auch, also wenn du immer brav bleibst, ja, und das wäre jetzt so eine Ermahnung, dann kannst du deine Bedürfnisse gar nicht einbringen in den zwischenmenschlichen Bedingungen. Das ist die Ermahnung, sagt Byrne. Das
gute Patient würde jetzt sagen, ist mir doch egal, lass mich damit zufrieden.
Und er sagt dann auch immer, deshalb ist in den beiden letzten, bei der Interpretation und bei der Kristallisation, das Problem muss verantwortlich sein. Das kann man nur dann verändern, letztendlich neu Position, also eine neue Interposition haben, wenn man das erst vorher auch verstanden hat, also wenn derjenige verstanden hat, dass seine Brav-Sein eine Logik hatte, eine in kommunikative Logik hatte, aber für eine andere soziale Situation, dass man das heute flexibel anders handeln kann.
Aber ich komme ja sozusagen, deshalb der saloppe Spruch zwischendurch, dass das ja durchaus die Gefahr dann der Doppelbindung ist, wenn der Brave dem Therapeuten jetzt brav gegenüber seine Bravheit von einst aufkündigen würde. Das bringt ihn ja in Schwierigkeiten, wenn der Therapeut in dem Falle auch nur den Anschein geben lässt, ihm es jetzt zu folgen und nicht mehr den ursprünglichen Eltern.
Genau. Ja, das ist dann sozusagen die neue Positionierung, so nennt Byrne das. Ich würde das auch so unterschreiben, dass man das mit den Positionen so nehmen könnte. Das ist ja die Lebensposition, ist ein anderes Konzept. Das hat hauptsächlich der Steiner immer so beschrieben, aber das ist sehr nah daran.
Vielleicht eine Frage, weil du hast ja wirklich über 40 Jahre auch diese Konzeption genutzt und damit Generationen auch von Patienten, die aus anderen, sage ich mal, biografischen Kontexten heraus dann den Weg zu dir gefunden haben, handelt. Hat sich da über die Zeit was ändert, wo du sagen würdest, ja, die Patienten früher, die hatten eher so ein, sage ich mal, so ein Brav-Sein. Da hat sich was verschoben in den Generationen später. Was dazu führen würde, ist das, was Byrne vor Jahrzehnten geschrieben hat, heute noch derart relevant? Oder was können wir daraus noch nehmen? Das sind jetzt mehrere Thesen in einer.
Naja, das ist auch der Einfluss in der Kommunikation zwischen den Menschen. Das gibt natürlich immer eine historische bestimmte Situation, weil wir ja über die 70er Jahre gesprochen haben. Damals sprach man sehr viel über den Narzissmus der Aufkommenden. Das sind die verwöhnten Kinder, die mit viel Versorgung groß geworden sind und die dann nachher natürlich entsprechend.
Spricht man ja heute noch darüber.
Ja, wird auch heute noch so gesprochen. Ja. Ich glaube, die 90er Jahre, da geht's eher darum, da gibt es schon auch narzisstische Themen, aber dort ist es mehr noch, wie man sich sein Leben selber organisiert. Es gibt ganz viele Projekte, die sich selbstständig organisieren und sein eigenes Leben führt. Also die einfach so dieses nicht einfach nach der Schule geht man irgendwo in eine Arbeit, in eine Firma oder sonst irgendwas. Nein, es gibt auch ganz da schon in den 90er Jahren schon immer auch ganz viele Beispiele, die sich selbst organisiert haben.
Ja, und die Brüche im Lebenslauf waren kein Problem mehr, sondern wurden zunehmend Voraussetzung, dass man nicht linear sich irgendwie entwickelt hat. Da wird es auch deutlich.
Es gab ja auch Phasen damit viel Arbeitslosigkeit. Und das sind so Dinge, die sich dann immer gegenseitig ergänzen und auch stimulieren. Und dann ändern sich natürlich auch die Gefühlshaltungen. Also dann ist Arbeitslosigkeit, also in den 70er Jahren war das schlimm, sozusagen arbeitslos zu sein. In den 80ern nicht mehr. Das war ein Zustand, den ist man halt zwischendrin mal gewesen. In den 90ern, dann hat man das selber überlegt, ach, mach das mal absichtlich mal so eine Zeit und orientiere mich dann neu und so. Und dann finde ich schon irgendetwas da, aus der Fülle der Angebote dann irgendwas zu finden. Das heute wird das wieder ein bisschen schwieriger, weil die Firmen mehr Probleme haben. Die Wirtschaftslage ist anders.
Ich meine, du weißt ja, ne, ich komme sozusagen von der anderen Seite der Mauer ins Deutschland. Da war in den 90ern Arbeitslosigkeit ungeübt und plötzlich hereinbrechend für einen Großteil. Das hatte noch eine andere Konnotation gehabt. In der Tat, diese Entwicklungen spielen eine Rolle auch sowohl für Fragen im therapeutischen Kontext als, und da will ich das als Brücke nutzen, die Anwendung dieser Konzeption zum Beispiel im organisationalen Bereich, wenn also Teams und Abteilungen, Bereiche von Firmen nicht aus Anlass von Krankheit den Weg zu Beratern gesucht hat, sondern zur Effizienzsteigerung, zur verbesserten Kommunikation, die auch ihre Dienste haben sollte für bessere Ergebnisse der Gesamtorganisation. Welche Erfahrung hast du gemacht in der Anwendung und auch in der Adaption? Frage, hast du die genauso anwenden können oder worauf
ja, das konnte man achten? Schon. Ich habe ja fast 25 Jahre der Firma 3M, der amerikanischen Firma, die Führungskräfte sozusagen geschult und trainiert. Und dort gab es ich will es nicht so weit ausführen, aber eine Führungsrichtlinie hieß, energiere die anderen. Also das heißt, auf die Energie soll entwickelt werden. Und man sollte mit der eigenen Energie die anderen mitreifen, sozusagen reifen.
Und
sozusagen
am besten nach oben, ne? Und
ja,
nicht,
genau.
Nicht nach unten.
Genau. Da sollte man die Teams und auch die Organisation mit mehr Kraft ausstatten und so weiter. Das ist aus den 90er Jahren sehr viel gemacht worden, jetzt als ein Beispiel. Und da gibt es natürlich genau die Verbindung zu diesen Veränderungsprozessen, die auf die Energie auch geschaut wird. Die Bernischen Intervention, man könnte sie ja auch Entrübungs- und Entwirrungsintervention nennen. Also das Bravsein, das ist ja eine Entrübung. Wenn man also immer brav bleibt, das ist nicht erwachsen in der Einschätzung. Insofern ist das die Art und Weise einer Veränderung der Energie, also Entrübung sozusagen. Und auch eine Entwirrung, weil das verirrte Kind, das sich immer brav an die Eltern anschließt, ist auch sozusagen verwirrt und das braucht eine neue Orientierung. Sowas kann eine Organisation überhaupt nicht brauchen. Insofern hat das eine sehr viel Verbindung. Natürlich macht man das jetzt nicht so in dieser, sagen wir, Intensität und mit so starker Emotionalität, aber schon auch in diese Richtung. Das habe ich auch so erlebt. Damals hieß das zum Beispiel mal, ich habe dann einen Workshop gemacht über 20 Jahre, fast da hieß immer Personal Effectiveness. Also das ging auch darum, wie man sich besser verhält, dass man sich besser darstellt, dass man sich zeigt. Es wurden mir Leute immer geschickt, also Führungskräfte, die haben immer gute Ergebnisse, aber die kannte keiner. Und dann haben die gesagt, die können wir ja auf europäische Funktionen gar nicht einsetzen, die sind ja gar nicht bekannt, die sind nicht visible in der Situation. Das sind so Sachen. Also das ist auch so eine Energie, Ausstrahlung, Kraft zu entwickeln in einem Unternehmen. Das sind so Dinge, die kann man sehr gut verbinden mit diesen Entrübungs- und Entwirrungsinterventionen. Allerdings, ich muss natürlich auch sagen, es gibt natürlich auch noch andere Interventionsformen. Was also sehr berühmt genommen wird, sind so Rolleninterpretationen. Also der Betreuer, der Berater, der Moderator, der Trainer, der Lehrer. Und das sind andere Interventionsformen.
Dass die Mitglieder der Organisation praktisch sich in solchen Rollen üben und erleben können.
Oder etwas machen, was sie vielleicht besser sein sollten. Also, dass man sich damit auseinandersetzen kann, dass man Rollen entsprechend angemessen sozusagen ausfüllt.
Das finde ich ja die, sag ich mal, passende Ambivalenz, ne? Das ist auf der einen Seite, gerade auch mit der TA-Idee der Autonomieentwicklung und des authentischen Selbst, in diesen Kontexten es auch darum geht, es zu entwickeln und zu trainieren, was gerade nicht aus einem Selbst herauskommt, sondern was als Rollenanforderung und damit auch Erwartungshaltung von anderen getan werden sollte.
Ja, man könnte noch er nennt das so Vorsichtsmaßnahmen burn. Der formuliert das in diesem Artikel und er nennt so drei Sachen, die kann ich gut übernehmen, die Organisation, wenn man Führungskraft ist, jetzt zum Beispiel mit Mitarbeitern in einem Team. Der sagt immer, nie über das berichtete Material hinauszugehen. Also das, was der Patient in der Gruppe sagt, man sollte da nicht drüber etwas hineindeuten oder hineinprojizieren, so was da nicht drin ist. Man sollte immer nur mit dem Material arbeiten, worum es spurte. So muss man zum Beispiel auch in der als Führungskraft, man kann eigentlich nur das, was wirklich dingfest gemacht werden kann in der Konfrontation, das muss man auch so auch lassen. Das finde ich eine sehr hilfreiche Sache. Die zweite Sache ist eine, also legitime Chance, die es gibt, nie vorbeigehen lassen, sagte Burn.
Das finde ich auch die Gelegenheit. Gut.
Genau, immer zu ergreifen. Und das, ich weiß noch, in den Ausbildungen war das immer bei den Supervisionen. Und das kommt daher, dass man immer gefragt wird, und was würde der nächste Schritt sozusagen in der Behandlung? Das kommt daher noch. Und der dritte Punkt ist, man sollte niemals gegen den Widerstand arbeiten. Es sei nur, falls man eine Hypothese mal ansetzen kann, vielleicht einen Widerstand so ein bisschen anzutesten, ob wie weit ist der fest oder ist er schon weich oder kann er auch leicht überwindbar. Das sind so Sachen. Dann diese drei Punkte, das schreibt der Burn schon in diesem Buch 1966. Das muss man sich einfach mal überlegen.
Ja. Und ich erinnere mich auch gerade, ne, der Widerstand war auch dein Beitrag in dem Buch damals Mediation und Transaktionsanalyse. Das ist eine wichtige Komponente bei der Bearbeitung, auch in Organisationen.
Ja, das war eine gewisse Effektivität letztendlich, wenn man weniger macht. Aber das, was man weniger macht, richtig macht. In der Situation als viel zu machen und dass die Menschen sind dann zugekippt sozusagen mit irgendwelchen Überlegungen. Ja.
Ich gucke auf die Uhr und ich nutze die Gelegenheit auch, dass wir sowohl die 8 Interventionen als Basistechniken als aber auch die 3 Vorsichtsmaßnahmen oder Empfehlungen, die Burn auch dazu formuliert hat und die du präsentiert hast, hier besprechen konnten und bedanke mich für dieses einsichtsreiche und auch aufschlussreiche Gespräch zu diesen Interventionstechniken, die doch schneller als Technik daherkommen, als sie eigentlich gemeint waren. Das war schon mit viel Erfahrung formuliert worden.
Vielleicht kann ich eine kleine Idee noch dranhängen, weil ich habe das natürlich auch weiterentwickelt. Und heute wird immer von Intervention gesprochen. Intervenzieren heißt ja dazwischen gehen. Und ich bin heute in dieser Komplexität, neige ich dazu, eher eine neue Erfindung zu machen. Ich nenne das heute Inventionen, nicht mehr Intervention, weil sozusagen der Therapeut mit dem Patienten oder die Führungskraft mit dem Teammitglied, die gehen ja ein Stück gemeinsam und die erfinden ein Stück neue Realität, eine kommunikative. Deshalb spreche ich dann Leute heute lieber von den Inventionen. Also von den Erfindungen miteinander.
Ah ja.
Das wollte ich noch schon noch ergänzen.
Okay, Intervention, Inventionen. Matthias, das war hilfreich und vielen Dank auch für die Einblicke in die, wie man sagen, in die 70er, in die damalige Zeit, in der das eingeschlagen ist.
Ja, danke dir für deine Interesse und für dein führendes Gespräch. Ist jetzt vor Weihnachten, das ist ja wie ein Geschenk, dass wir noch sprechen konnten.
Genau, dass wir zeitlich geschafft haben, so zwischen beginnend durchzuatmen, aber eben doch noch nicht vorm Ziel sozusagen schon zu straucheln beginnen, sondern jetzt kann wirklich Weihnachten in Ruhe kommen.
Genau. Und dann wünsche ich dir auch ein schönes, fröhliches Weihnachten und einen guten Rutsch in das Jahr 2026.
2026 schon. Vielen Dank dir auch. Grüße nach Hannover. Ja, mein Gespräch mit Matthias Sell, ein Grand Seigneur der deutschen Transaktionsanalyse, will man fast schon sagen, denn er gehört wirklich zu den ganz erfahrenen Transaktionsanalytikern und eben nicht nur im Feld Therapie lehrend tätig, sondern auch im Feld Organisation und auch berechtigt befähigt, auch in den anderen zwei Feldern, die in der Transaktionsanalyse Organisation unterschieden werden. Wir haben uns mit den Basistechniken, die Byrne als 8 Intervention bezeichnet hat, beschäftigt und konnten hören, dass es sich um zwei Stufen, letztlich um zwei Arbeitsfragen dreht. Zum einen, der Klient, der Patient kommt in Drucksituation in die Beratung, in die Therapie und bedarf erstmal einer Ausrichtung, auch im Hier und Jetzt arbeiten zu können, die Dinge in Ruhe betrachten zu können und damit rauskommen aus dem Problemdruck. Und dann, wenn die Übersicht möglich ist, eine Neupositionierung vorzunehmen. Wo will ich denn heute im Hier und Jetzt mit meinen Fähigkeiten und meinen Erfahrungen mich positionieren, mich neu positionieren? Und damit eine Phase der Interrogation, der Befragung und der Interpositionierung der neuen Verortung durchzuführen. Klingt simpel, ist anspruchsvoll und deshalb hat Matthias auch nochmal darauf hingewiesen, dass es da auch drei Hinweise gibt, schon von Byrne formuliert, die zu beachten sind. Vielen Dank, dass du hier wieder mit dabei warst beim Podcast Gut durch die Zeit. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Sternebewertung und Feedback. Sag deinen Kollegen Bescheid, dass hier der Podcast sich rund um Konfliktcoaching, Mediation, Organisationsberatung dreht und dass das jede Woche mit einer neuen Episode geschieht. Ich bedanke mich, verbleibe mit besten Wünschen, komm gut durch die Weihnachtszeit und ins neue Jahr. Dort sehen wir uns und hören wir uns. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.